Guten Morgen. Wir sind Kerstin und Joachim Schulze, kommen aus dem Land Brandenburg und seit 2006 sind wir unterwegs, passend heute zu dem Thema als Botschafter mit Christus oder an Christi Stadt. Und ich würde gerne noch das zweite Mikro erbeten. Ja, vielen Dank. Und ja, wir dürfen wieder mal heute bei euch sein. Und einige von euch wissen es schon, São Tomé und Príncipe, ein kleiner Inselstaat in Zentral-Westafrika. Dort hat uns Gott hin berufen, dort wurden wir hin ausgesandt, um immer wieder neu auf Christus hinzuweisen. Wir möchten Christus bekannt machen, wir möchten, dass er sichtbar wird in unserem Leben, dass Leute in uns erkennen können, dass wir mit ihm unterwegs sind und sie die Möglichkeit haben, von ihm zu hören, dass Versöhnung stattfindet, dort, wo Beziehungen zerbrochen sind, hin zu Gott und zu Menschen. Darum soll es heute gehen.
São Tomé und Príncipe. Schon in der Bibel können wir lesen, die fernen Inseln, ne, die Inseln und fernen Küsten setzen ihre Hoffnung auf mich, auf Gott und harren darauf, dass ich auch ihnen meine Macht erweise, dass Gott diesen Inseln und fernen Küsten seine Macht erweist, dort sichtbar wird, dort verherrlicht wird und erkannt wird. Und das fanden wir so schön, dieses Foto von dem Mann, der seine Hände so ausstreckt und zeigt, ja, hier sind wir mit einem offenen Herzen, mit einem erwartungsvollen Blick. Und das ist wirklich so, ne? Wenn man etwas nicht kennt, es aber hören möchte, dann ist ja diese spannende Erwartung noch anders als wie hier manchmal, wenn man denkt, ach na ja, schon weiß ich, wie oft gehört, Gott, Jesus, ja, ist ja alles ganz gut, aber was hat das mit mir zu tun? Aber wenn man so in Gebiete kommt, wo schon so das erste Mal ist, dass Gott, dass sein Wort verkündigt wird, das ist nochmal so etwas, ja, nochmal eine andere Situation.
Und wir möchten euch das zeigen, denn wir merken auch immer wieder, wie es nötig ist, dass wir erkennen, wenn dort Menschen Christus kennenlernen, dann ist das mein Bruder, dann ist das meine Schwester im Herrn, da entsteht Gemeinde. Und dann sind wir herausgefordert, was bedeutet es für uns, wenn wir dort Familie haben. Denn Kerstins Opa sagt manchmal, was zeigt ihr mir diese schwarzen Leute? Ich will nur wohl Fotos von euch sehen. Ne?
Nee, die kenne ich ja nicht.
Das,
ne,
sind unsere Geschwister.
Die kenne ich ja nicht.
Und es ist wichtig, dass wir sie kennenlernen.
Und dazu, zu diesem Thema, möchten wir euch heute einen Bibeltext lesen aus dem 2. Korinther, Kapitel 5, ab Vers 16. Und dann haben wir nochmal zwei Verse hiermit insbesondere rausgezogen. Ich lese ab Vers 16. Wir beurteilen auch niemanden mehr nach äußeren Maßstäben, selbst wenn wir Christus früher danach beurteilt haben. So gelten diese Maßstäbe jetzt nicht mehr. Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. All dies verdanken wir Gott, der durch Christus mit uns Frieden geschlossen hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkündigen. Denn Gott hat durch Christus Frieden mit der Welt geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet, sondern sie vergibt. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft von der Versöhnung öffentlich bekannt zu geben. Deshalb, als Botschafter Christi, fordern wir euch im Namen Gottes auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag Christi, denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir von dieser Schuld frei sind und Menschen werden, die Gott gefallen.
Ihr seht hier solch einen entscheidenden Moment, wo wir dankbar sein können, wenn wir erleben, dass Menschen, nachdem sie Gottes Wort gehört haben, offen sind, wenn sie sagen, ja, ich bin bereit, es öffentlich zu bekennen. Ich möchte, dass wir die Taufe feiern, hier in einem Fluss, in einem kleinen Ort, er heißt Laura. die ersten Christen in diesem Dorf, in ein kleines Bergdorf in Sao Tomé. Und wir haben ja gesagt, das haben wir meisten von uns schon erlebt, wenn wir uns für Christus entschieden haben, gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Und das muss ich immer wieder auch für mich verinnerlichen und sagen, was bedeutet das, wie setze ich das wirklich jetzt um? Hier sehen wir junge Christen, die zum Glauben kommen und die jetzt ganz feurig dabei sind und sagen, ich möchte lernen, ich gehe jetzt zum Jüngerschaftskurs, zum Art Glaubenskurs, der dann mich weiterführt. Und für mich noch beeindruckender ist nicht diese junge Frau, sondern sind die beiden jungen Männer. Denn die durften wir schon prägen vor 12 Jahren, als wir hingekommen sind, gehört mit zum ersten Jahrgang und die sind jetzt beide dort als Gemeindegründer in diesem Dorf, in diesem Ort. Und ja, das soll uns herausfordern, was sind wir bereit für ihn zu tun, wenn wir doch auch selbst, jeder von uns als Botschafter, als Evangeliumsträger unterwegs ist.
Ja, denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Und das erleben diese jungen Menschen, das erleben wir vor Ort und dass sich etwas verändert. Wie Joachim schon gesagt hat, es ist schön, wenn Menschen zum Glauben kommen, wenn sie sagen, ja, die jungen Leute, früher war ich ein Hühnerdieb, aber jetzt mache ich das nicht mehr. Früher habe ich Geld aus dem Portemonnaie meiner Mutter genommen, weil die Kinder werden ja sehr kurz gehalten. Man hat eben nicht viel Geld, aber jetzt stehle ich sie nicht mehr. Man sieht Veränderung, aber man sieht auch, nicht nur bei denen, die getauft werden, sondern dann generell, sie möchten die Gemeinden, die Gemeindeleiter an Menschen ein Leben führen, das Gott gefällt, dass dieses Freisprechen von der Schuld sichtbar wird und vor allen Dingen, dass sie es weitergeben können. Hier sieht man so junge Leute, die vor gar nicht allzu langer Zeit zum Glauben gekommen sind. Und die wurden mitgebracht von einem Pastor in einer Gemeinde, weil er sagt, diese haben sich bekehrt in der Jugendgruppe, dann möchten sie evangelisieren, möchten ihren Glauben weitergeben, werden Leiter und jetzt brauchen sie natürlich dazu Handwerkszeug. Wie mache ich das am besten? Einerseits Gottes Wort kennenlernen, was steht überhaupt drin über unseren Herrn, über Gott, über Jesus, wie kommen wir zu ihm und wie geben wir die gute Nachricht weiter? Und da durften wir mit Gottes Hilfe 2013 schon eine theologische Ausbildungsstätte gründen, wo wir unterrichten und gemeinsam mit den Geschwistern auf dem Weg sind.
Da gehört es immer wieder dazu, dass wir uns natürlich dem Evangelium stellen. Ganz zentral sehen wir hier die Kreuzigungsszene. Und ebenso wichtig wie der Inhalt ist natürlich immer wieder unser Herz, unser Charakter, dass wir verinnerlichen, was es bedeutet. So wie Jesus Christus selbst hier stand. Und sind wir bereit, solche Geschwister anzunehmen? Ja, denn erst kurz vorm Kreuz ein Verbrecher ein Stück weit den Blick auf Jesus wirft und mit ihm anfängt zu reden. Und Jesus ist selbst hier noch kurz vor Schluss bereit, ihm einen Weg aufzuzeigen und sagt, ja, noch heute Nacht wirst du mit mir im Paradiese sein. Wie das genau aussieht, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass Jesus gesagt hat, es ist so wichtig, dass wir immer bereit sind, Leute, die noch nicht mit ihm unterwegs sind, eine Offenheit einfach zu signalisieren, dass wir eine Beziehung anfangen, dass wir bereit sind, jemand, der noch ganz weit von Christus weg ist oder jemand, der schon Jahrzehnte Christ ist und sich nicht so verhält, bereit sind, wieder neu mit ihm zu reden.
Ja, und konkret fällt mir da unser ehemaliger Vermieter ein, am Sao Tomé. Denn der hat uns das Leben ganz schön schwer gemacht. Selbst als wir dann den Mietvertrag gekündigt hatten und eben beim Auszug waren und wir Abfindung vereinbart hatten und so weiter, dann hat er kurz vor Schluss noch die Polizei gerufen und uns ins Gewahrsam nehmen lassen. Dann wurden wir festgehalten in der Polizeistation, weil er gesagt hat, wir sind jetzt dabei, das Land zu verlassen und würden ihm nicht sozusagen die restlichen Monatsmieten noch zahlen, die vereinbart waren für diesen Auflösungsvertrag. Und wir waren auch gar nicht drauf, wir hatten noch einen Monat da drin zu wohnen. Es war aber eine kurze Reise geplant zu einer Konferenz. Auf jeden Fall saßen wir dort im Polizeipräsidium angeklagt mit falschen Beschuldigungen. Und ja, wir konnten nur beten und Gott sei Dank hat sich das aufgedröselt, der Herr hat eingegriffen, wir wurden befreit, auf freien Fuß gesetzt. Und dann, ja, Monate, ein paar Jahre später, sahen wir diesen Mann, der uns wirklich sehr, sehr viel Ärger gemacht hat, in der Gemeinde sitzen, vorne erste Reihe. Und wir standen vorne, ich glaube, Joachim hat sogar eine Predigt übersetzt, vom Pulpito, also vom Predigtpult, guckten wir runter, dachte, das kann doch nicht sein, was der hier, na, ob der das denn verdient hat. Aber ne, der Herr hat dort, ja, neben den wirklichen Verbrechern gehangen und hat gesagt, und heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein, wenn wir Gottes Hand ergreifen. Und das war für uns so sinnbildlich. Er hat, dieser Vermieter, Gottes Hand ergriffen, ist in die Gemeinde gekommen, hat sich taufen lassen, wirklich Jüngerschaft erlebt und ist ein neuer Mensch geworden. Wir sind dann jetzt mit ihm im Gespräch, aber es war auch so ein erster Schreckmoment. Was? Ne?
Ja.
Nehmen wir es dann an.
Denn ich bin da ein bisschen nachtragend, wenn man mich da irgendwo verletzt und ja, respektlos behandelt. Das dauert, kann Jahre dauern. Und als ich da bei der Predigt dann da und ihn sah, das war wirklich ein Spiegel für mich. Du redest über Evangelium, über Versöhnung, um Frieden schaffen in Beziehungen und dann sehe ich ihn da. Und dann kostete es mir Überwindung, dann nach der Predigt auf ihn zuzugehen und ihm die Hand zu reichen und ihn zu begrüßen als Bruder im Herrn und zu fragen, was ist denn passiert? Und das kostete mich was. Und das ist wichtig. Und als Christen darf es was kosten, Versöhnung zu wagen. Ja. Es ist nicht einfach, aber Vergebung möglich zu machen.
Ja, und es ist immer wieder ein Wunder. Einerseits die Vergebung, andererseits, dass Menschen zum Glauben kommen. Und das können wir nicht machen. Erweckung kann man nicht machen, aber es ist gerade eine erweckliche Zeit in Sao Tome. Menschen kommen zum Glauben, möchten diesen Glauben weitergeben.
Ja,
und? Ja. Und wir sitzen da zusammen, studieren die Bibel, lernen und man lässt sich nicht abbringen davon. Selbst bei Stromausfall, einerseits, wenn man keinen Strom hat, hat man noch die Taschenlampe. Aber die Hitze, ne, die sieht man da nicht, weil dann fallen auch in diesem Konferenzraum der Nationalbibliothek die Klimaanlagen aus, die man unbedingt braucht bei, ja, 100 bis 150 Leuten, die da zusammenkommen in der Abendschule. Aber sie bleiben und lassen sich nicht abbringen, denn es ist ihnen so wichtig und so kostbar, das Gottes Wort zu studieren, zu lernen, um Menschen zu erreichen, um sie aus der Verlorenheit zu holen, um ihnen Gottes, ja, den Weg zu Gott zu weisen. Und diese Stimmung, sage ich mal, diese Erweckungszeit möchten wir mit Gottes Hilfe gern ausnutzen, indem wir so viel Arbeiter wie möglich in die Ernte schicken und sie sich im Moment senden lassen. Wie hier auf dem Bild. Eine Sendung.
Als wir das erste Mal nach Sao Tome kamen, so als Erforschungsreise von Äquatorialguinea aus 2007, haben wir geguckt, was gibt es denn schon an Gemeindeanfänge. Und in der Stadt gab es schon die ersten kleineren evangelikalen Gemeinden. Und da war der Pastor Reisch hier drüben, als junger Mann, kniend auf dem Boden. Und ich war mit dabei bei seiner Ordination, bei seinem Aussendungsgottesdienst. Und jetzt, ja, 15 Jahre später und noch ein bisschen mehr, ist er leitender Pastor dieser Gemeinde in der Stadt. Und ich war auch wieder mit dabei. Und ein junges Ehepaar, die wurden ausgesandt, ganz in den Süden der Inseln, nach Porto Alegre. Also da, wo wirklich Fuchs und Haas sich guten Nacht sagen.
Ja, wie hier Mecklenburg-Vorpommern, ne? Flaches Land, keine Arbeit, keine Gemeinden, Dürre geistlich wie ja, finanziell, sage ich mal, und dorthin Gemeinde gründen. Wer lässt sich senden? Ne? Der Osten braucht Missionare, wie hier der Süden von Sao Tome.
Für uns ist es natürlich jetzt ein Privileg, dass wir nach einigen Jahren erleben dürfen, wie diese Veränderungen, Wenn Leute sich auf Christus eingelassen haben, sich haben sehen lassen vor Jahren, wenn sie dranbleiben, dass ja, die Botschaft weitergeht und sich ausbreitet. Und wir sehen jetzt, dass es in einigen Ortschaften, wo es bisher noch keine Gemeinde gibt, Leute hingehen und anfangen, eine Bibelstunde anzubieten und hingehen und sagen, okay, wir fangen an zu evangelisieren und Zeugnis zu sein in diesen Dörfern.
Ja, wir sagen, wir sind mit den Geschwistern dort unterwegs. Wir lernen ja gemeinsam. Und so auch haben wir dort eine andere Methode der biblischen Geschichte, Erzählung kennengelernt. Ich glaube, das haben wir hier in der Gemeinde auch schon mal gemacht, ne? Die Storytelling. Also eine biblische Geschichte nacherzählen und mit Fragen bearbeiten. Und das unterrichten wir, diese Methode in São Tomé, aber hier auch auf Príncipe. Da seht ihr die Schwester Bemwinda, also der Name heißt herzlich willkommen und so ist sie auch. Das ist eine ganz liebe Krankenschwester und die ist dort mit uns seit Beginn der Ausbildung unterwegs, lernt. Und es ist so wirklich Learning by Doing, wie man hier sieht, das Foto von diesem Kind, das ist, er sitzt dort neben seinem Vater, der auch Schreiner ist, ne? Und der Kleine hat ja auch Hammer und Nägel und so einen Hobel in der Hand und ist dabei, dem Vater es nachzumachen. Und so sind wir gemeinsam mit den Geschwistern dort vor Ort unterwegs und sagen, ja, wie können wir die Botschaft am besten zu den Menschen bringen? Wir hatten zu Beginn, wo wir angefangen haben mit der Bibelschule 2013, auch so ein klassisches Modell, pastorale Bibelschule, Altes, Neues Testament, Kirchengeschichte, Homiletik, Exegese und so weiter. Und man merkte, sehr wenige nahmen daran teil, weil es natürlich auch gewisse Kriterien braucht, um diese Materie zu verstehen, eine gewisse schulische Ausbildung, und sahen dann aber, ja, wie hier diese Evangelistin, die ist im Krankenhaus unterwegs, viele andere sind ehrenamtlich und hauptamtlich dabei, Gottes Wort zu verkünden, können aber nicht solche Ausbildung machen, und durch dieses biblische Geschichten lernen und weitererziehen, mit Fragen bearbeiten, das kann jeder von dem Stand, wo er ist. Und da ist es so schön, wie bei der Bemwinda zum Beispiel, dass sie ganz am Krankenbett, ne, Gottes Wort weitergeben kann und auf eine Art und Weise, wie selbst die einfachsten, sage ich mal, die Personen ohne Vorbildung, ohne viel Bibelwissen verstehen und greifen können und für ihr Leben anwenden.
Und ihr eigenes Leben ist ein Beispiel. Sie ist Witwe und wurde ein Stück weit verstoßen von dem Gehöft. Als sie gestorben ist, haben dann die großen Kinder ein Stück weit die Mutter dann weggeschickt und die musste zusehen. Und dann trotzdem zu sagen, ich bin ein Zeugnis in meinem Umfeld, und dann wird es umso glaubwürdiger, wenn wir dann über Jesus reden können und Versöhnung anbieten. Das sehen wir hier mit Dodo, mit seiner Familie. Er ist ein junger Pastor, wenn man sich das so wünscht, so ein richtiger Gemeindepastor, und der geht von im Bergdorf, wie bitte?
Ja,
Dodo ist so ein Bergdoktor, ist er halt als Bergpastor, der geht von Dorf zu Dorf und macht Bibelstunde. Und wir konnten ihn ermutigen, durch die Jahre war bei uns in Ausbildung und konnten zum Beispiel ihm helfen, dass er einen Führerschein machen konnte und jetzt letztes Jahr ein Moped bekommen hat, ein gebrauchtes. Und das hat ihn nochmal so richtig, ja, motiviert und war eine große Wertschätzung für ihn, dass er jetzt irgendwie nicht nur 5 Dörfer besucht, sondern er besucht halt 10 Dörfer. Ne? Und das ist einfach, das tut uns gut zu sehen, wenn das Evangelium sich ausbreitet und bekannt wird.
Ja, wir sehen uns schon so in der zweiten, dritten Reihe. Wir möchten Menschen, die von Gott begeistert sind und es weitergeben möchten, freisetzen für ihren Dienst, insbesondere hauptamtliche, ehrenamtliche, wie hier den Dodo, wie beim nächsten Foto sehen wir auch den oder ihr. Das ist ein ganz treuer Diakon, der dort Brot verteilt. Das kriegen wir von einem Freund, der hat eine Bäckerei, und wenn dort Brot übrig bleibt, dann gibt er uns das zum Verteilen. Und der oder ihr geht so zu den Ärmsten der Armen. Wenn man ihn kennenlernt, ne? Ihr habt ihn ja kennengelernt, Matthias und Elke, er lebt sehr einfach in der Holzhütte, und da würde man schon sagen, Mensch, der Arme. Aber er sieht die Ärmsten der Armen, die Hilfe brauchen, und bringt es nicht nur im Brot, sondern auch im Wort, ne? Wort Gottes, was wir brauchen. Und das ist uns so wichtig geworden, diese Menschen, die ja schon die Brüder und Schwestern für unseren Herrn dort unterwegs sind, sie zu unterstützen, sie freizusetzen, wie Dodo mit dem Moped, so können wir auch oder ihr ein gebrauchtes Moped besorgen, dass er noch flexibler ist, dass sie Führerschein machen konnten. Wir haben auch so Pastorenpatenschaften, also keine Kinderpatenschaften, sondern Pastorenpatenschaften, Gemeindeleiter unterstützen wir mit 50, 60 Euro im Monat und suchen dafür noch Paten, dass sie sich so die Grundnahrungsmittel für ihre Familien kaufen können. Damit kann keiner überleben, aber die haben dann schon mal so einen Grundstock, um nicht so viel nebenher arbeiten zu müssen, sondern mehr Zeit für den Gemeindedienst zu haben, um Menschen für den Herrn zu gewinnen.
Wir erzählen über unsere Geschwister dort, weil wir möchten, dass uns das inspiriert, dass wir immer selbst gucken, wo habe ich eine offene Tür, eine Gelegenheit, meinen Glauben sichtbar werden zu lassen in meinem Umfeld. Hier neben haben wir P. Alfonso, einer von unseren ganz gestandenen Christen. Er ist einer der ersten Christen auf Príncipe, auf dieser kleinen Nachbarinsel. 1953 kam das erste Mal dort ein Missionar hin, der einige Monate bei ihm blieb. Und aus dieser Zeit gibt es halt noch zwei Handvoll von Geschwistern, die zum Glauben gekommen sind, und da ist eine Gemeinde entstanden. Und er kommt jetzt mit seinen über 80 Jahren ganz treu, wenn wir dort sind, jeden Tag und lernt gemeinsam von den ganz Kleinen bis zu den Großen zusammen die Geschichten und lernt, gibt Zeugnis. Und wenn er, so ein gestandener Mann Mitte 80, dann dasteht und eine Geschichte von David erzählt, wie er versucht wurde und damit umgegangen ist und dann erzählt, wie er versucht wurde als jung verheirateter oder Mann, Anfang 20, im Krankenhaus von einer anderen Krankenschwester. Und es ist dann so glaubhaft, wenn solche Menschen erzählen, über Jahrzehnte hinweg, ja, wie habe ich mein Christsein in die Praxis umgesetzt? Wo bin ich gefallen? Wo bin ich wieder aufgestanden? Wo bin ich wieder gefallen? Wo bin ich wieder aufgestanden? Ja, in der Jesus-Nachfolge. Ja.
Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch bei unseren Seminaren, dass wir uns gegenseitig Zeugnis geben, erzählen, wie hat uns Gott geführt in unserem Leben, wie sind wir zum Glauben gekommen, wie hat er uns durch Glaubenskrisen geholfen, wie auch hier bei diesem Pastor auf Príncipe, Pastor Valerio mit seiner Familie. Und er hat auch schon viele Krisen erlebt, aber ist auch ganz hingegeben. Denn Príncipe ist die kleinere Nachbarinsel von São Tomé, dann nochmal entfernter, 130 Kilometer, so der große Ozean dazwischen. Und um dorthin zu kommen, per Schiff, Flugzeug, Schiff gab es jetzt eine ganze Weile nicht, denn das ist untergegangen. Und als dieses Schiff unterging, das letzte große Transportschiff mit Personen, da war sein Vater an Bord und ihr Vater von seiner Frau. Die haben vier Kinder und dieses Schiff sank mitten in der Nacht noch auf dem offenen Meer und es gab viele Tote. Man kann sich das vorstellen, auch bei uns können nicht alle schwimmen in diesem sozusagen Titanic-Szenarium. Und so kam ihr Vater ums Leben und sein Vater überlebte. Und da waren auch andere Gemeindemitglieder auf dem Schiff. Junge Mütter mit ihren Kindern haben es nicht geschafft, weil sie ihre Kinder nicht zurücklassen wollten. Ne? Und andere sind durchgekommen. Die Gemeinde ist wirklich, die Menschen dort auf Príncipe sehr leidgeprüft. Und trotzdem sagen sie, wir halten fest am Herrn und wir halten fest daran, hier Gottes Wort zu verkündigen. Denn er hatte schon viele Angebote, auch wegzugehen, Arbeit auf der Hauptinsel zu bekommen, ein in Anführungsstrichen besseres, leichteres Leben zu beginnen. Aber er hat gesagt, nein, ich bleib hier. Und seine Familie, die hatten früher eine Bäckerei. Er hat den Bäckerladen bzw. die Backstube umgebaut als Gemeinde, der Gemeinde gegeben zur Nutzung. Daneben hatte er so einen kleinen Holzverschlag gebaut, wo er mit seiner Familie, den vier Kindern, lebte. Also wirklich so hingegeben. Und dann haben wir gesagt, wir möchten diesen Pastor unterstützen, damit er auch dort bleibt und gut lebt. Denn man kann sich vorstellen, als Pastor, wenn man neben der Gemeinde lebt und immer auf dem Präsentierteller sitzt, ist auch nicht einfach. Und nun konnten sie ihre eigenen vier Wände bauen in der Nachbarschaft. Und wir versuchen ihn auch zu unterstützen, dass er eben nicht arbeiten muss, wie vor Corona in einem Hotel, immer Nachtschicht und eben kaum sich der Gemeinde dann widmen konnte, beziehungsweise nicht mit klarem Kopf. Und da sind wir sehr, sehr dankbar für diese Geschwister, die so treu ihren Dienst tun, wie hier auch.
Da wenn wir zum Glauben kommen, dürfen wir Stück für Stück Gaben und Fähigkeiten, unsere Talente einsetzen für ihn. Und das kann sich dann bei jedem anders zeigen. Hier bei Pastor Abdullahi, er ist auf ein Dorf gegangen, ein ehemaliger so ein Gutshof, Plantage, Nova Olinda. Und seit Jahren versucht er dort Gemeinde zu gründen. Das macht er auch ganz gut. Aber seine Gaben, die liegen in der Kinderarbeit. Deshalb seine Kinderarbeit blüht. Er hat von Montag bis Freitag haben seinen Kindergarten gegründet und haben da etwa 115 Kinder, die sie jeden Vormittag dort betreuen und machen mit Hausbesuchen, mit Musik, mit Liedern. Und das ist beeindruckend. Leider mussten sie aus ihrem Gebäude, aus der Kirche raus und jetzt in ein anderes Gebäude und haben jetzt provisorisch hier so Mauern rumgezogen und ein einfaches Dach. Und ja, wir würden sagen, sehr prekäre Umstände, aber die Kinder sind da und werden versorgt und hören das Evangelium.
Ja, ein kirchlicher Kindergarten, aber ein Ehrenamtskindergarten. Alle, die dort mitarbeiten, der Pastor und seine Frau und die Mütter der Gemeinde, bekommen dafür kein Geld. Aber sie machen es, um die Kinder mit dem Evangelium zu erreichen, um Gottes Wort weiterzugeben in Liebe, ne, und Tat. Also einfach in Begleitung, in der, sag ich mal, Vorschulausbildung, das ist schon mal Form und Farben und so weiter, aber auch, dass sie von Gott hören, man betet mit ihnen, man besucht sie, also der Pastor macht Hausbesuche in den Familien, fragt, wo sind eure Nöte, wofür können wir beten, und das ist so schön zu sehen. Einerseits, dass die Kinder dann, die da waren, so gut wie alle die erste Klasse bestehen, ne? Bei uns kann man auch in der ersten schon sitzen bleiben, und dann auch, weil die Eltern merken, die Kinder verändern sich und sie hören, ne? Nehmen ihre Eltern ernst, und das ist sehr schön.
Wir möchten euch noch ein paar Bilder zeigen, denn wenn wir diesen Text lesen, was geschieht, ne, wenn wir jemand zum Glauben kommt, wir sind ein neuer Mensch, neue Kreatur, das erleben wir jetzt dort, und wir möchten, dass es uns auch inspiriert, dass jeder Einzelne von uns nach Hause geht und sagt, wo ist meine offene Tür morgen oder heute noch, wo ich irgendwie Jesus Christus sichtbar wird in meinem engsten Umfeld und darüber hinaus. Die Liebe Gottes, die soll viele Menschen erreichen und berühren. Hier haben wir die Dulce, ein junges Mädchen mit vielen schweren Verbrennungen. Davon gibt es einige in Sao Tome. Und Gott hat es geschenkt, dass wir jetzt eine Partnerschaft mit einer kleinen Stiftung aus Potsdam haben, die uns jetzt hilft, ja, Ärzte schickt, um solche Kinder, Erwachsene auch zu operieren und zu helfen, dass sie wieder Stück für Stück, so wie Gott sich das gedacht hat, ihre Arme und Beine bewegen können, dass sie mehr Freiheiten haben, dass sie wieder strahlen können für Gott, weil die Gottesliebe auch für sie gilt und sie das auch spüren sollen, dass sie nicht vergessen sind von Gott.
Ja, und da kam schon zum zweiten, dritten Mal ein Team aus Potsdam hier beim letzten Einsatz im Frühjahr, und im Oktober soll das der nächste stattfinden, um Kinder wie Dulce, wir haben noch den Levi, der mit geschlossenen Händen zur Welt kam, der ist hier auf dem Foto drauf, und andere Patienten, es werden so 10 bis 15 Patienten pro Einsatz operiert, dass denen geholfen wird. Das ist eine säkulare Stiftung, aber Gott hat uns da in Zusammenarbeit gebracht mit auch diesen Ärzten, und wir dürfen vor Ort helfen, koordinieren, Absprachen treffen, übersetzen, und man kann einfach dort, wo Gott uns hinstellt, ne, Salz und Licht sein, für ihn tätig und zu sagen, ja, das ist eine gute Gelegenheit, denn als wir die Dulce trafen in dem Dorf, ganz weit im Süden abgelegen, die war nicht mal auf der Saliste des Krankenhauses mit ihren Narbengewebe, also, ja, wie kann man ihr helfen, wie kann sie jemals ihren Arm strecken, und dann hat der Herr eben dieses Team geschickt, diese Konstellation mit der Stiftung und der Zusammenarbeit, und da sehen wir auch so seine Fürsorge und wir das auch weise nutzen dürfen, diese Wegführung Gottes.
Und so gibt uns Gott selbst auf unserer Insel Gelegenheit, mit Ärzten ins Gespräch zu kommen oder Leuten von der Stiftung, wenn man dann anderthalb Wochen unterwegs ist, dann kommen Fragen auf. Ja, was ist das mit dem Kreuz? Oder beim letzten Mal beim Autofahren runterfahren, hat der Stiftungsgründer ihn gefragt, na, wie ist denn das? Ja, Vater, Sohn und Heiliger Geist, was ist denn der Heilige Geist? Vater und Sohn kann ich mir vorstellen, aber Heiliger Geist, ne? Und so haben wir Gelegenheiten, auf Gott hinzuweisen.
Ja, bei dem Levi eben konnten seine Hände eröffnet werden. Das ist ein Teil, aber wir möchten natürlich auch ihn, die Familie, begleiten. Und da könnt ihr gern für Levi beten, denn es ist ja nicht nur die gesundheitliche Situation, die schwierig ist, sondern oft auch die familiäre. Seine Mutter ist Witwe, der Vater im Frühjahr erst verstorben. Ne? Und sie hat noch 5 andere Kinder in dem Dorf. Das heißt, wie kommen sie jetzt über die Runden? Und bei dem Foto davor, bei Levi, sieht man auch dort Kleidungsstücke. Wir haben ihm dann versucht zu helfen mit Ausstattung. Also waren da auch so, war ich als Sozialarbeiterin unterwegs im Krankenhaus. Denn ist es ja nicht nur so, dass man sagt, ja, jetzt kommen die Ärzte, die können euch operieren und ist ja alles gut, sondern dann ist die erste Frage, ja, wie komme ich zu den Voruntersuchungen aus dem Dorf in die Stadt? Hat der Pastor die Familien begleitet? Wer bezahlt das, den Transport? Wer hilft vor Ort, denn im Krankenhaus kriegen sie nur eine Matratze wieder hinter und dann muss man alles andere mitbringen und so weiter. Und wir möchten da ihnen aktiv konkret helfen, aber natürlich auch, dass sie unseren Herrn kennenlernen. Denn zum Beispiel der Mann von dieser Witwe war zur Ausbildung zum Geistheiler, also mit Schutzgeistern und Dämonen und so weiter. Da ist die Familie natürlich auch belastet und kennt unseren Herrn noch gar nicht so. Und das ist ein Weg, um ihre Herzen auch zu erreichen.
Wir würden euch gerne stundenlang erzählen, aber das würde den Rahmen sprengen. Aber wir müssen noch mal ganz kurz gucken. Wir haben ja gelesen im Vers 20, 21, als Botschafter Christi fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch im Auftrag Christi. Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir von dieser Schuld frei sind und Menschen werden, die Gott gefallen. Wir haben hier zu Besuch den aktuellen deutschen Botschafter, der normalerweise in Gabun lebt und kam zu Besuch. Mit ihm sind wir gelegentlich im Gespräch und tauschen uns aus, was ist seine Botschaft? Als Botschafter ist er gesandt, um Deutschland zu vertreten in mehreren Ländern, auch in Sao Tome. Und das ist so faszinierend zu sehen, mit wie viel Herzblut und auch Geschick, auch rhetorischem Geschick, er versucht, seine Themen, die ihm wichtig sind, wie Umweltschutz und erneuerbare Energien, Sao Tome lieb zu machen, zu präsentieren, sich anzubieten als Partner, sie zu ermutigen, in diese Richtung weiterzugehen. Und das fordert uns heraus, auch ebenso mit viel Elan, Geschick und Engagement das Evangelium zu präsentieren. Nicht nur ihm, wie jedem von uns, sondern natürlich in Sao Tome. Wir möchten, dass das Reich Gottes dort sichtbar wird und eine Veränderung, eine Transformation geschieht, so wie es in unserem eigenen Leben geschehen ist. Ja. Und so ist es einfach ein großes Privileg zu sagen, wir wollen mit Gott, von ihm Weisheit bekommen, möglichst effektiv das Evangelium zu präsentieren und auch geduldig zu sein.
Ja, und es ist eben wichtig, diese innere die Botschaft erstmal verinnerlicht zu haben, dass sie einem auf dem Herz liegt. Wenn ich überzeugt bin, Umweltschutz, erneuerbare Energien können dem Land wirklich helfen, können der Menschheit helfen, dass wir auch hier eine Zukunft auf unserem Planeten haben und nicht der Müll, wie es manchmal bei uns passiert, einfach nur ins Meer gekippt wird oder wir unsere ganze Energie nur durch diese Generatoren gewinnen. Da gibt es doch einen besseren Weg. Wenn ich davon wirklich überzeugt bin, es mir auf dem Herzen liegt, dann versuche ich es rüberzubringen. Und so haben wir natürlich auch eine Botschaft, aber sie muss uns auf dem Herzen liegen, beziehungsweise auf dem Herzen brennen. Er sagte, wem das Herz voll ist, der geht der Mund über. Der kann gar nicht anders, als zu reden. Und wenn meine Beziehung zu Jesus lebendig ist, wenn ich angeschlossen bin an dieser Quelle, dann sprudelt sie, ne? Dann muss ich die wie im Brunnen was rausziehen oder Saugpumpen. Bei uns gab es ein Feuer den Tag in der Nachbarschaft, dann kam die Feuerwehr und schloss es an Hydranten, da kam aber nichts raus, war kein Druck drauf, musste erst ansaugen. Und dann kam das Feuerwehrauto und saugt, bis dann endlich Wasser rauskam und das brannte, ne? Und so ist es hier auch. Es ist ja eine Notsituation. Menschen kennen unseren Herrn, sie sind verloren in ihren Sünden, in ihrem ja, Suche nach Orientierung bei uns, viel mit Okkultismus, Geisterglaube. Es ist eine Wahnsituation und wir brauchen dieses lebendige Wasser. Und wenn man es mühevoll ansaugen muss, bevor da irgendwas rauskommt, dann ist es schwierig und anstrengend. Aber wenn es da Druck drauf ist und es sprudelt, ne, da braucht man nur einen Deckel aufmachen, den Mund aufmachen und es sprudelt raus, was man alles schon mit dem Herrn erlebt hat und wie man zum Glauben gekommen ist und nicht was nur vor 10, 15 Jahren war, sondern heute Morgen in der stillen Zeit habe ich die Losung gelesen oder einen Bibelvers und Gott hat mir heute gesagt und das möchte ich dir heute auch zusprechen. Ne? Also sprudeln und deswegen können wir uns alle, ne, wir in erster Linie immer wieder uns und euch ermutigen, dran zu bleiben, angeschlossen zu sein an dieser Quelle, durch den Heiligen Geist mit Gott.
Hier geht es um die Geschehnisse kurz nach Ostern, wo Jesus Christus sichtbar wird, begegnet seinen Jüngern und noch vielen anderen und sie das erste Mal wirklich sehen und auch der Glauben wächst, es ist wahr. Er hat gesagt, er wird wieder auferstehen, er steht tatsächlich auf und lebt. Ne? Und das möchten wir, dass Jesus Christus sichtbar wird. Und wir, mit diesem Bild möchten wir abschließen und nochmal zurückkommen zu diesem Punkt, mit dem Aufruf von Jesus, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag Christi. Das ist eines der größten Hindernisse, die wir empfinden, ist, um Menschen glaubhaft zu erreichen und auch, dass unser Lebenszeugnis authentisch ist, ist, wenn wir unversöhnt leben. Unversöhnt leben mit Gott. Und das hat natürlich zur Folge auch natürlich mit unseren Mitmenschen, mit einem anderen Leiter in der Gemeinde, mit einem anderen Ältesten, mit unseren Eltern. Bei mir persönlich war es jetzt im Frühjahr mit meiner eigenen Schwester. Ich habe zwei Schwestern, zwei Brüder. Und da gab es so ein paar Misskommunikationen, die dazu führten, dass jeder den anderen irgendwie verletzte. Und bis es dann irgendwann mein Vater aufrüttelnd in die Familiengruppe schrieb, ne, lasst euch mit Gott versöhnen, ihr müsst doch bereit sein zur Vergebung. Und habe man erstmal darüber geärgert, ich hatte doch einen Grund dazu und meine Schwester sicherlich auch, aber der Vater hatte völlig recht, es ist der einzige Weg, damit wir wieder Frieden in die Familiengruppe bekommen. Ne? Und das ist so wichtig, dass wir glaubhaft, authentisch, wir dürfen dazu stehen, dass wir auch mal jemanden verletzt haben, aber dann soll es auch sichtbar werden, nee, wir sind auch bereit zu vergeben und wieder bereit, Brücken zu bauen. Hier war ein schweres Unwetter, die Brücke über den Fluss ist eingebrochen und wie gehen wir damit um, wenn Beziehungen belastet sind? Wir wollen die andere Seite, die Leute, die dort leben, dort erreichen, da müssen wir uns was einfallen lassen.
Ja, Brücken bauen, Beziehungen wiederherstellen, das ist für uns hier wichtig in Deutschland, auch in Sao Tome bei unseren Geschwistern. Und da danken wir euch für eure treue Wegbegleitung hier als auch als Gemeinde, als Einzelne. Für eure Gebete könnt ihr gern weiter an uns denken. Im September möchten wir wieder ausreisen und dann mit dem neuen Ausbildungsgang im Oktober starten, mit dem neuen Bibelschulsemester. Auf das noch viel erreicht werden. Ne? Das geht ja nicht um ach die Ausbildung, sondern Gottes Reich zu bauen, Menschen für den Herrn zu gewinnen, Beziehungen wiederherzustellen und Menschen freizusetzen, auch ihre Gaben auszuleben. Und da, wie mein Mann es heute schon gesagt hat, Joachim, dieses zu gucken, was sind meine Gaben, was sind meine Berufungen, was sind die Werke, die Gott für mich bereitet hat, für euch hier, für jeden Einzelnen hier in der Gemeinde zum Aufbau des Reich Gottes, hier auch im Fichtelgebirge. Und da werden wir auch für euch beten und den Herrn bitten, dass er auch hier wieder die Bänke noch mehr füllt, die Reihen, auf dass ihr hier auch noch mehr anbauen müsst und mehr Stühle stellen, denn es gibt noch viele, die darauf harren, von ihm zu hören. Dankeschön. Amen.
All dies verdanken wir Gott, der durch Christus mit uns Frieden geschlossen hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkündigen. Denn Gott hat durch Christus Frieden mit der Welt geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht mehr länger anrichtet, sondern sie vergibt. Gott hat es dazu bestimmt, diese Botschaft von der Versöhnung öffentlich bekannt zu machen.